Herzlich willkommen zum dritten Podcast mit
Friederike
und Jens. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sustainable aus Berlin. Wir haben heute verschiedene Themen am Start, hatten uns gerade noch da ein bisschen zu abgesprochen, Friederike und ich, unter anderem Naturkosmetik. Dann war das Umweltfestival am Brandenburger Tor, da kann Friederike so ein bisschen was drüber erzählen. Dann praktisch haben wir noch was zum Thema Insekten. Mein Eindruck ist, es gibt wieder mehr Insekten, also ein bisschen mehr zumindest. Und zum Thema Mikroplastik haben wir auch noch gesprochen und werden gleich noch darüber sprechen. Und was ihr vielleicht noch dazu beitragen könnt, dass die Stadt noch grüner wird, dass das Dorf noch grüner wird, dass ihr mehr Pflanzen habt, da haben wir auch noch ein paar Tipps dafür, genau. Genau, dann würde ich einfach mal starten. Ich weiß, Friederike, du hast schon öfter Naturkosmetik selbst gemacht. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Also, wie einfach ist das denn? Also beispielsweise so Shampoo. Kann ich das einfach so selbst machen oder was muss ich dafür können, um das hinzubekommen?
Also Shampoo ist tatsächlich super einfach und meine ganze nachhaltige Phase, die ich durchlebe gerade, hat eigentlich genau damit angefangen, nämlich mit Kosmetik selber machen. Und alle ersten Sachen, die ich da gemacht habe, war tatsächlich Shampoo. Und ich nutze heute tatsächlich einfach Roggenmehl als Shampoo. Also ich mische das mit Wasser an. Da gibt es tolle Anleitungen überall im Internet verteilt. Ich bin meistens bei Smarticula unterwegs, weil alles schon übersichtlich ist und so viel haben. Und wasche mir dann einfach mit dieser Shampoo-Wassermasse die Haare. Und dann, weil wir hier so kalkiges Wasser haben in Berlin, mache ich nach eine saure Rinse, heißt das. Mit Apfelessig und Wasser gemischt nochmal nach dem Haarewaschen schütte ich mir das über den Kopf, um einfach den Kalk aus den Haaren zu bekommen. Letztens habe ich das jetzt mal, ich habe jetzt einen Kombucha-Pilz, das mit Kombucha-Essig gemacht und das war auch ganz, ganz hervorragend. Und man braucht auch keine Sorge haben, der Essiggeruch verfliegt ganz schnell, wenn die Haare getrocknet sind. Also das ist so eine Sache, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Man muss so ein bisschen rumexperimentieren, ne? Was passt bei meinen Haaren gut? Was vertragen die, da sind alle Haare auch irgendwie anders. Das ist so ein bisschen rantasten und in der Zwischenübergangszeit oder auch sonst so benutze ich super gerne Trockenshampoo und das mache ich tatsächlich auch selber, weil mir das sonst zu teuer ist. Mache ich es einfach aus Maisstärke. Ich glaube, ein bisschen Natron ist drin, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Maisstärke und Kakaopulver. Das vermische ich schön und dann habe ich und trage das dann mit so einem, das ist das Puderpinsel, den man mal zur Schminke benutzt, einfach auf meine Haare aufmassiert das ein und dann sehen die Haare aus wie frisch gewaschen. Ne? Also das ist einfach super, super praktisch. Dann sind meine Haare viel schöner und
Wahnsinn. Ja. Vielleicht nochmal kurz eine Frage, weil mich das persönlich auch interessiert. Also ich nutze tatsächlich festes Shampoo jetzt immer mehr. Also ich habe noch Reste von normalem Shampoo, aber also zukünftig wollen wir tatsächlich nur noch festes Shampoo nutzen, aber es ist dann so ein Seifenstück. Aber wie ist das beim Mehl? Also schäumt das richtig oder wie kann ich mir das?
Also es schäumt gar nicht. Ja. Das ist was, woran man sich vielleicht gewöhnen muss. Sondern man macht das drauf, massiert das ein, lässt es vielleicht kurz einwirken, spült es dann gründlich aus, macht dann vielleicht, wenn man jetzt ein blödes Wasser hat, nochmal ein bisschen Apfelessig rein, nachher drüber und dann trocknet man das und dann könnte es helfen, sich nachher nochmal den Kopf zu schütteln, ne, und die letzten Reste Roggenmehl rausmachen. Ich benutze immer Vollkornroggenmehl. Man kann auch einfach weißes Roggenmehl nehmen, also dann hat man weniger
Stücke im Haar.
Genau, aber ich bilde mir ein, dass im Vollkorn mehr Pflegestoffe auch drin sind. Und deswegen mache ich das. Also es schäumt nicht, das ist vielleicht nur eine Umstellung, aber ich mache das jetzt seit fast 4 Jahren tatsächlich. Und
die Haare sehen gut aus. Also das kann ich jetzt bestätigen. Aber wie würde auch nochmal interessieren, dieses bei Duschgel zum Beispiel, weil das ist ja auch also so eine Sache, stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor. Geht das da auch mit Mehl? Was hast du da für einen Vorschlag oder einen Tipp vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also Duschgel benutze ich gar nicht. Was ich manchmal habe, im Sommer hat man ja manchmal so staubige Beine, wenn man irgendwie unterwegs war. Da habe ich so ein Stückchen Aleppo-Seife. Mhm. Und das, damit wasche ich mir dann ab und zu mal die Beine ab. Mhm. Wenn ich wirklich irgendwie gerade so einen Staubrand habe. Aber sonst Duschgel benutze ich tatsächlich gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass meine Haut dadurch viel besser geworden ist. Ich hatte früher immer so spannende Haut irgendwie an den Schienbeinen, die so ein bisschen rissig war, gerade im Sommer. Und seitdem ich kein Duschgel mehr benutze, gar nichts. Mhm. Ja, also meine Haut ist super. Ich habe keine Pickel mehr, gar nichts. Mhm. Und
ich meine, du bist immer mehr zum Vorbild auch für mich immer auch so. Also ich nutze noch normales Duschgel ist relativ, also Naturkosmetik-Duschgel, ja. Aber es ist natürlich auch in Plastikverpackungen drin und das ärgert mich auch immer wieder. Ich weiß, es gibt da schon Lösungen. Es gibt da, habe ich jetzt auch gerade vor kurzem gelesen, auch zum Beispiel so ein Crowdfunding, wo eine kleine junge Firma etwas anbietet, so eine Nachfüllflasche. Also ja. Ich weiß gar nicht, irgendwie mit Silikonmantel, ich glaube eine Flasche mit Silikonmantel, wo du dann praktisch immer wieder so dein Duschgel, dein Shampoo auch nachfüllen kannst.
Ja, ist auf jeden Fall schon sinnvoll, wenn man Plastik reduzieren will. Bei mir war es eher so eine Sache, dass ich dachte, ich möchte Naturkosmetik haben, ich möchte so gesund wie möglich das irgendwie machen und gerade bei Duschgel habe ich gedacht, also das brauche ich gar nicht. Und das habe ich auch vorher nicht so viel benutzt, weil mir einfach der Sinn da nicht so klar war, warum ich Duschgel benötige.
Ja, ich nutze das irgendwie noch, bin da wahrscheinlich dann auch noch also lernfähig auf jeden Fall. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einer guten Duschseife. Also falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Tipp habt, Duschseife, das wäre für mich wahrscheinlich interessant, weil ich auch öfter auf Reisen bin und dann einfach so ein Stück ganz gut finde. Ich habe auch schon Seife ausprobiert, auch Aleppo-Seife, auch schwarze Seife. Das ist, geht schon zum Waschen, aber ich finde so am Körper ist irgendwie dann schon ein anderes Gefühl mit so einer Seife. Es ist eben nicht wie Duschgel dann für mich.
Ja, da gibt's auch, also wenn du sowas suchst, weil du sagst, du möchtest auf Duschgel nicht verzichten, bei Smarticula so Flüssigduschgel, was du dir einfach selber zusammenmixst. Und das sind echt Sachen, das sind oft Sachen, die hast du irgendwie im Haus oder so, ne? Dann mischst du dir den mal eben zusammen und dann hast du da ein schönes Duschgel. Also das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Also auf was ich nicht verzichte, ist tatsächlich Deo. Dafür ernähre ich mich wahrscheinlich noch nicht gesund genug. Das mixe ich mir auch einfach selber. Koche ich Wasser auf mit etwas Speisestärke, mache dann Natron rein und dann Teebaumöl tatsächlich. Ein paar Tropfen ätherisches Öl. Und dann habe ich da ein super Deo und ich stinke überhaupt nicht. Und bezahle dafür, keine Ahnung, wie teuer sind die Zutaten dann auf dieses kleine Fläschchen gerechnet vielleicht. 30 Cent oder so, ne?
Ja, das sind Centbeträge. Das finde ich spannend. Also vielleicht ist das schon ein guter Übergang zu Pflanzen, weil ich auch wieder Teebaumöl gerade eingesetzt habe. Teebaumöl gegen Blattläuse hatte ich jetzt eingesetzt bei uns auf dem Balkon, weil wir gerade ein bisschen das Problem hatten. Wir haben also Erdbeeren, Tomaten, also viele weitere Pflanzen, so diese bienenfreundliche Pflanzen, Kornblumen, Klatschmohn, Margeriten. Und ich habe das jetzt gesehen, dass bei dem Mohn war es dann, dass da wirklich so einfach Blattläuse waren, extrem viele.
Ja.
Und habe das jetzt wieder mit Teebaumöl behandelt und Wasser. Hat, glaube ich, schon was gebracht. Also es ist schon weniger geworden, aber du hast auch gesagt, du hast noch eine bessere Lösung jetzt gefunden bei dir, Marienkäfer.
Genau, ich bin ja generell eher ein fauler Mensch und das dann irgendwie alles zusammen zu mixen, ich vergesse auch regelmäßig dann das irgendwie drauf zu sprühen. Man kann das ja auch irgendwie, keine Ahnung, ne, mit allen möglichen Suden, Pflanzensud das besprühen. Aber da ich dann oft auch nicht zu Hause bin oder das vergesse, habe ich gedacht, ich mache es mir einfach noch einfacher und habe dann geguckt, was sind denn natürliche Fressfeinde von so einer Blattlaus? Und das ist der Marienkäfer. Und dann habe ich einfach geguckt, was braucht Marienkäfer, um gut zu überleben? Die brauchen irgendwie einen Ort zu wohnen, ein bisschen was zu trinken und halt ein Blattlausbuffet. Und dann habe ich jetzt so eine Wasserstelle nochmal eingerichtet, sowieso auch für die Bienen. Und dann noch so Insektenhotels habe ich gebaut, und wo auch Marienkäfer gut wohnen können. Und jetzt habe ich tatsächlich den ersten ausgewachsenen Marienkäfer bei mir. der ordentlich Blattläuse frisst und schon die ersten Marienkäferlarven. Mhm. Und der ist von ganz allein gekommen. Also ich habe ihn auch nicht im Internet bestellt, sondern der hat zum Glück seinen Weg von ganz allein zu mir gefunden. Ich habe aber auch von vielen gelesen im Internet, dass die sonst beim Spazierengehen Marienkäfer eingesammelt haben und die dann auf ihrem Balkon ausgesetzt haben.
Mhm, guter Tipp auch. Ja, guter Hinweis auch mit der Wasserstelle. Also das haben wir auch und das wird auch gut genutzt. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir mehr Insekten, ich weiß nicht, ob es an der Wasserstelle liegt, aber dass wir mehr Insekten haben auf dem Balkon. Also ich glaube, ich habe das schon mal aus Spaß gesagt, aber wir haben eine Hummel, die hat uns die letzten Jahre schon besucht. Ich weiß nicht, wie alt Hummeln werden. Ich müsste es wirklich mal nachschauen, aber die kennt uns, die ist auch da, wenn wir da sind auf dem Balkon, das ist sehr kurios, also auch wenn wir da gießen, die lässt sich gar nicht stören, die ist nicht mehr scheu und auch andere Insekten, also Bienen und so, da haben wir auch immer mehr und haben immer auch eine Wasserstelle und eine Wasserstelle ist relativ schnell eingerichtet, also wir haben so ein Glasschälchen, haben so ein paar Steine drin, so ein paar Muscheln, Wasser, so dass sich praktisch auch Bienen setzen oder ja, setzen könnte ich natürlich. Würde ich das nennen können, setzen können, sich also landen können und dann ausruhen können und was trinken können. Und wenn ihr darauf achtet, also ich habe auch jetzt schon wieder öfter Bienen gesehen, die wirklich sehr erschöpft sind, die dann irgendwo auf dem Asphalt sitzen, wo eben kein Wasser in der Nähe ist und völlig erschöpft sind, weil sie wahrscheinlich auch zu wenig Wasser gefunden haben. Und das ist dann auch schon wieder ein Problem. Also da ruhig gern was hinstellen für Bienen, die freuen sich, so dass sie praktisch dann auch ein bisschen Wasser zu sich nehmen können und auch andere Hummeln und Co.
Ja, ja, das ist definitiv super wichtig und da ich ja, wie gesagt, nicht so oft zu Hause bin und wenn ich aber, also bei mir wär's schwierig, einfach so ein Schälchen hinzustellen, weil das ja relativ schnell austrocknet. Mhm. Ich habe einfach so einen großen Eimer, in den ich immer Wasser reinschütte, was gerade von irgendwas übrig ist im Haushalt. Und da habe ich einfach so einen riesigen Stein reingemacht, wo die dann langsam sich da rantasten können ans Wasser. Und da habe ich das Glück, dass es ewig dauert, bis der mal ausgetrocknet wäre. Ja. Und dadurch muss ich halt nicht ständig nachschütten.
Stimmt, ist auch gut. Also ich habe auch gerade übrigens gelesen bei Wasser, Stichwort Wasser, dass Nudelwasser zum Beispiel auch gut zum Blumengießen ist. Also ich habe da, ich lerne auch mal wieder weiter dazu und habe das jetzt auch gerade wieder so.
Wenn man es nicht gesalzen hat.
Genau, wenn es nicht gesalzen ist, aber das Nudelwasser würde ich dann auch würde ich es zum Blumengießen oder das fürs Blumengießen zu verwenden, sehr praktisch. Und ich glaube, viele gießen es weg. Also ich,
ja, und was super ist für die Haare auch wieder, ist Reiswasser. Okay. Also das Wasser, was übrig bleibt, wenn du Reis kochst.
Okay. Und das wird auch dann als Shampoo verwendet, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, als Spülung auch. Oh, okay. Also, dass du es dann nach dem Haarewaschen, also als Spülung, also wenn es kalt geworden ist, einfach nochmal über die Haare schüttest.
Spannend. Naja, also es gibt also, wir waren jetzt bei Pflanzen gewesen, da würde mich auch nochmal interessieren, also es gibt ja immer mehr so diese, habt ihr auch gesehen, Blumentütchen oder Blumenmischungen, Saatmischungen mit so bienenfreundlichen Pflanzen und so weiter. Hast du da auch schon mal was selbst gemacht? Also irgendwie so eine Seedbomb oder so, hast du schon mal sowas selbst produziert oder wie machst du das? Also ich meine, hast du schon mal so Handsamen einfach irgendwo ausgesät beispielsweise?
Ich habe mal bei der Malzfabrik gibt es ja immer das Malz, wie heißt es, Malzwiesen, so ein Festival und da habe ich mal tatsächlich Saatbomben gemacht, also Aktion da. Die habe ich auch so durch die Gegend geworfen, weil ich wusste, dass das Leute sind, die wissen, welche Saatgut sie in die Saatbombe tun. Ansonsten, ja, hin und wieder, ich habe jetzt Inkarnatsklee von Jens mal geschenkt bekommen, den habe ich verteilt.
Der wächst sehr gut, hier also da, wo ich ihn gesehen habe.
Ne, also der ist echt ganz gut. Bei den Samentüten habe ich immer die Schwierigkeit herauszufinden, welche Samen das sind. Also sind das jetzt Hybride oder sind das vielleicht dann doch irgendwelche ausländischen invasiven Arten? Und deswegen, da muss ich mir, glaube ich, nochmal so eine Mischung besorgen, wo ich hundertprozentig weiß, irgendwie von, keine Ahnung, es gibt ja super tolle Ökohersteller, Samenhersteller, von denen dann einfach mal so ein Tütchen besorgen, um das ein bisschen zu verteilen. Aber was ich in Berlin tatsächlich festgestellt habe, da gibt es ja oft so breite Straßen, wo in der Mitte so ein Grünstreifen entlang läuft. Und das blüht wie verrückt.
Mhm.
Also das ist der absolute Wahnsinn, was für eine Blütenvielfalt auf diesen Streifen in der Mitte ist, wenn das jetzt nicht gerade abgemäht wurde.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass es hier gar kein Problem ist, die Blütenvielfalt, wenn man das einfach mal wachsen lässt.
Weil ich würde auch behaupten, dass es jetzt bei Starkregen, den es ja auch jetzt schon wieder öfter gab in Berlin, dass es auch sinnvoller ist, das für dich stehen zu lassen, also die Pflanzen höher stehen zu lassen, als sie kurz abzurasieren oder zu mähen. Das ist auf jeden Fall besser und dann kann sich das Wasser sammeln und überschwemmt nicht sofort die Straßen oder die Gehwege oder so.
Total, das hält richtig gut das Wasser. Ich habe mal tatsächlich eine Reportage gesehen, ich habe keine Ahnung, was das für eine war, aber da haben die tatsächlich Testfelder gehabt, wo die so sehr viel Artvielfalt an Pflanzen hatten und daneben Monokulturen. Und da haben sie getestet, wie ist das, wenn da viel Wasser draufkommt und wie erholen die sich und funktioniert das und was auch immer. Und je höher die Artenvielfalt war, desto besser ist dieses Stück, hat sich das Stück Land von Hochwasser erholt. Desto mehr Wasser hat es auch aufgenommen und wurde nicht überschwemmt, desto weniger Boden wurde irgendwie weggeschwemmt. Also von daher denke ich, dass es eine gute Idee ist, sowas stehen zu lassen. Und ich habe jetzt letztens auch eine andere Reportage gesehen, da ging es auch um dieses, warum wird immer alles abgemäht? Muss ja gar nicht sein. Und es ist tatsächlich nur so, dass bei Autobahnen und bei Bundesstraßen oder so das abgemäht werden muss, wegen Sicherheit oder so. Und dass man sonst in der Stadt das auch mal stehen lassen kann. Und in Neukölln, da dieser Blühstreifen, der da war, ich bin da entlang gefahren und habe gedacht, wow, ist so eine hässliche Straße. Und nur weil in der Mitte so ein wunderschöner Blühstreifen ist, wertet das unfassbar auf.
Ja. Absolut, also kann ich auch nur bestätigen und ich habe das auch schon öfter gesehen und kann auch nur sagen, also ja, bitte, lieber Senat, lasst es einfach stehen. Es ist einfacher und vor allen Dingen, ich habe es vorhin auch schon zu Friederike im Vorgespräch gesagt, es ist auch extrem laut, wenn das gemäht wird und da niedergemacht wird. Das stinkt gewaltig, ist unheimlich laut und wahrscheinlich werden auch noch viele Insekten dauerhaft vertrieben oder vielleicht sogar Igel oder andere Tiere, die da auch noch vielleicht dann sich schon breit gemacht haben, vielleicht sogar getötet. Also es macht wenig Sinn, bitte einfach stehen lassen, das ist einfacher. Und wenn es keine Vorschrift ist, dann einfach stehen lassen. Wenn es eine Vorschrift wäre, bitte ändern.
Ja.
Also anders macht es keinen Sinn. Ja, was wir auch noch hatten, war das Thema Mikroplastik. Da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen, gehabt, das im Vorgespräch. Also was hältst du davon? Also was Mikroplastik, was können wir da vielleicht noch besser machen, dass wir einfach in Zukunft weniger so Kleinstteilchen haben, die irgendwie rumschwirren? Also
ja, Sache Nummer eins, weniger Plastik sollten die Produkte irgendwie verwenden. Ne? Also einmal in der Kosmetik ist Mikroplastik, ist aber jetzt nicht so das allergrößte Problem. Dann der ganze Verpackungsmüll, den wir in Deutschland produzieren, ist ja der absolute Wahnsinn. Und da finde ich es auch irgendwie nicht gerechtfertigt, das alles auf den Verbraucher abzuwälzen. Sondern das muss im Prinzip schon da aufhören, wo es entsteht. Ne? Dass es einfach nicht möglich ist, alles in Plastik zu verpacken, ist ja auch absolut unnötig. Und überhaupt sich überall zu überlegen, in einer Art der Kreislaufwirtschaft, ne, kann ich das irgendwie vernünftig recyceln oder nicht. Ne? Also natürlich haben wir ein Recycle-System in Deutschland, aber auch wir haben ein Problem mit Mikroplastik überall. Ne? Also von daher kann das ja nicht die Lösung sein. Weil du hast ja auch noch erzählt, dass du da so ein paar Ideen zu hast.
Ja, also ich wollte ich ja nochmal fragen, also was du davon hältst, dieser große, also ein großer Discounter, den ihr alle kennt, hat er jetzt beispielsweise auch so einen symbolischen Betrag eingeführt für so kleine Kunststofftüten von einem Cent. Also was hältst du davon? Also ich meine, das ist ja jetzt schon mal eine Maßnahme, aber ein Cent für eine Tüte, trägt das dazu bei, dass die Leute weniger Tüten kaufen oder mitnehmen?
Ich glaube, das ist halt so ein bisschen eine Bewusstseinssache, ne? Also dass sie denken, okay, ich muss dafür was bezahlen, ob es ein Cent ist oder nicht. Das finde ich jetzt nicht schlecht, aber auch das finde ich ein bisschen scheinheilig, weil gerade die Discounter haben alles in Tüten abgepackt. Also da brauchst du ja quasi gar keine kleine Tüte mehr, weil ja alles schon, du kannst so 500 Gramm Äpfel im Paket kaufen, alles in Plastik, du kannst, ne, also du kaufst die Äpfel ja nicht einzeln, du kannst, also wenig haben die einzeln da, ne? Weil fast alles in Plastik abgepackt ist. Und da finde ich es ein bisschen scheinheilig zu sagen, ja, wir sind gegen Plastik und deswegen nehmen wir jetzt Geld für eine Plastiktüte, wo ich denke, wenn ich bei euch einkaufe, brauche ich absolut keine Plastiktüten, auch die kleinen nicht, weil ihr sowieso alles in Plastik schon abgepackt habt. Also das finde ich dann so ein bisschen. Aber es hat viel Aufmerksamkeit erregt und das finde ich dann erstmal positiv.
Ich träume immer noch von so einem Pfandsystem für Plastikbeutel. Also es ist einfach, dass es sich auch lohnt, Plastikbeutel zu sammeln. Dass Menschen, die Flaschen sammeln, auch Plastikbeutel sammeln. Und da würde ich noch was verdienen dabei, wenn sie die aufsammeln. Also dass es irgendwie auch entlohnt wird. Also ja, du kennst es selbst in Berlin. Also es ist auch immer wieder sehr viel einfach auf der Straße, was so dazu findest. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade der Plastikmüll oft einfach auch herumfliegt, weil das natürlich, also wenn irgendwie Wind aufkommt oder so, sofort rausgeweht wird aus irgendwelchen Mülleimern, weil die Deckel aufgehen oder irgendwie, weil natürlich auch Krähen oder so sich da was rauspicken. Also da hätte ich auch nur den Vorschlag, also vielleicht einen Vorschlag an Hersteller von solchen Tonnen irgendwie, macht doch irgendwie so einen Schnappverschluss, dass die Dinger nicht so leicht aufgehen und dass Krähen beispielsweise da nicht rankommen. Die würden wahrscheinlich keinen Schnappverschluss oder keinen Verschluss öffnen können, glaube ich jedenfalls, so dass es möglich ist, dass die zu sind. Weil sobald da eine Öffnung ist oder so, wir haben auch so zwei Container bei uns jetzt in der Siedlung, die sind offen. Da kann Wasser reinregnen, da kann alles reinkommen von oben, aber da können natürlich auch Vögel von oben reinfliegen und sie was rausholen. Also das macht keinen Sinn für mich, einen Deckel zu haben mit Löchern bei einem Kunststoffcontainer. Aber Mikroplastik, da auch nochmal die Geschichte mit den Sportplätzen, also wir hatten es ja auch vorher schon mal besprochen gehabt, finde ich auch wirklich sehr fragwürdig, dann zu sagen, okay, wir wollen mehr Sportplätze haben, was grundsätzlich gut ist, also mehr Freizeitmöglichkeiten, aber die dann aus Kunststoff zu haben und zu wissen, dass da wirklich viel Mikroplastik entsteht, das ist nicht positiv. Also da wäre es auch schön, einfach mal vielleicht Alternativen zu überdenken. Also die Frage ist, kann es dann kleine Sportplätze geben mit Rasen, mit anderem Rasen, der robuster vielleicht ist, als der, den es bislang gibt, oder gibt es auch wieder praktisch Sandplätze, oder es gibt sicher andere Möglichkeiten. Also ich weiß auch, Sand ist rar und so, aber irgendwelche Möglichkeiten, also weg von Kunststoff, da gibt es sicher Möglichkeiten.
Ja, ich meine, früher hat man ja trotzdem Fußball gespielt. Ne? Also ich kenne das auch noch, als ich Fußball gespielt habe, da hatten wir einen Ascheplatz, den hat man dann im Winter bespielt. Und wir hatten einen Rasenplatz, der im Winter dann ab und zu mal gesperrt war. Ja, aber dann ist das so. Ja, dann können wir ja joggen gehen.
Genau, dann können wir joggen gehen. Also wäre schon ein gutes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch was zum Thema Fahrrad sagen, weil das auch sehr positiv ist. Also wir wollen ja auch dazu ermuntern, dass ihr mehr macht und euch also einfach auch ausprobiert. Also das ist sehr positiv jetzt in Berlin, dass es tatsächlich mehr Fahrradstreifen gibt. Ich weiß, es könnte noch mehr geben, aber auch geschützte Fahrradstreifen. Und das ist sehr gut. Die sind recht breit und so weiter, könnten auch noch breiter sein. Natürlich, gerade mit Lastenrädern ist es dann immer wieder eine Schwierigkeit, aber das wird immer besser, auch wenn es lange dauert. Also hast du auch das Gefühl, dass Fahrradfahren vielleicht ein bisschen einfacher wird jetzt in der Stadt?
Ja, also auf meinem Weg zur Arbeit ist der Fahrradstreifen jetzt rot und grün. Ja, der ist aber genauso breit wie vorher. Ich weiß nicht, ich fahre hier wenig Auto, ob das jetzt für die Autofahrer so viel ausmacht, ob der rot und grün ist. Ich glaube eventuell schon, dass der halt mehr Aufmerksamkeit erregt, dass man denkt, okay, das irgendwas ist da anders. Das finde ich schon positiv. Was mich immer sehr, sehr ärgert, ist tatsächlich, dass bei Baustellen, wenn eine Baustelle da ist, wird geguckt, dass der Autoverkehr fließt. Und Fahrrad hat er das Nachsehen, da muss man das Fahrradfahrer schieben oder was auch immer. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in Berlin so viele Aktivisten haben, von Extinction Rebellion oder von dem Volksentscheid Radfahren mit Platz fürs Rad. Und da gibt es super viele, die sich auch jetzt zusammenschließen und gemeinsam protestieren und dann auch mal drastischer werden und Straßen besetzen und sagen, es kann nicht sein, dass wir auf der Oberbaumbrücke irgendwie schieben müssen und die Autos fahren munter hin und her, obwohl die diejenigen sind, die Brücke kaputt machen. Da erhoffe ich mir ein bisschen mehr, ne? Also den Autoverkehr da einzuschränken und der Fahrradfahrer freie Fahrt zu haben. Und das ist ja auch das, was eigentlich beschlossen wurde mit dem Mobilitätsgesetz, was aber noch nicht umgesetzt wird. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich.
Klar. Nee, du hast auf jeden Fall recht. Also ich habe jetzt gestern gerade gesehen, dass bei uns in der Fahrradstraße auch schon wieder kontrolliert wird. Es freut mich immer, dass da auch geschaut wird, also wer fährt denn da rum. Dann natürlich auch ein paar umgedreht sind, das habe ich schon gesehen, die dann gesehen haben, oh, da ist eine Polizeikontrolle. Die hätten sie wahrscheinlich gleich dann mal aufschreiben müssen, aber doch viele angehalten wurden und denen auch mal gesagt wurde, was eine Fahrradstraße ist. Und das heißt, da dürfen Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen nebeneinander fahren. Die haben auch Vorrang. Da dürfen praktisch Anliegerinnen und Anlieger fahren, Lieferverkehr und auch Besucherinnen und Besucher von diesen Anliegerinnen und Anliegern, aber mehr auch nicht. Und das wissen viele nicht. Und es geht natürlich auch da, dass ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich meine Tempo 30, das ist, glaube ich, bei immer mehr Leuten angekommen, aber nichtsdestotrotz ist immer gut, solche Kontrollen zu haben und darauf hinzuweisen und auch vor allen Dingen immer mehr zu sagen, okay, was bedeutet eine Fahrradstraße? Was ist denn das überhaupt?
Ja, ich meine Fahrradstraßen, also ich kenne die aus den Niederlanden, deswegen weiß ich, was eine Fahrradstraße ist, aber das ist ja doch ein relativ neues Konzept gefühlt. Und da finde ich es sehr gut, da auch aufzuklären, weil es weiß halt einfach nicht jeder und es steht ja auch nicht drunter, was das heißt. Das müsste man ja schon googeln und von daher finde ich es gut, wenn man in der Übergangsphase einfach mal ein bisschen aufklärt, bis das ein bisschen Allgemeinwissen ist, was so eine Fahrradstraße ist. Ich glaube, das hatte ich auch nicht in der Fahrschule, was eine Fahrradstraße ist. Was ich auch noch sehr wichtig finde, was mir noch ein bisschen fehlt, ist dieses Kontrollieren von Parken auf dem Radstreifen. Weil das finde ich tatsächlich sehr gefährlich, wenn ich hier in Berlin Fahrrad fahre, dass ständig irgendjemand auf meinem Fahrradstreifen parkt und ich muss ausscheren und mich in den Verkehr einfädeln. Und das ist einfach wirklich wahnsinnig gefährlich. Und ich weiß, dass viele Autofahrer sich darüber keine Gedanken machen. Ne? Und das ist ja auch oft der Fahrradstreifen nichts, wo absolutes Halteverbot ist, sondern dass man ja irgendwie für 3 Minuten irgendwie drauf stehen darf. Und von daher ist es ja sogar erlaubt. Aber da wünsche ich mir dann doch ein paar mehr durchgezogene Linien und dass es klar ist, dass hier ist für Fahrräder.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Also absolut, dass es gemacht wird, weil so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also es gibt tatsächlich also auch gefühlt immer mehr Autoverkehr. Liegt aber auch an den Autos, die einfach parken. Also an den Autos, die da sind und die sozusagen die Straße schon mal verkleinern, die komplette Fläche verkleinern und die Autos, die dann fahren, kommen schlecht voran und das ist dann auch die Frage, wollen die Leute nicht auf Öffis umsteigen, können sie es nicht, kennen sie keine Fahrräder, haben sie keine anderen Möglichkeiten, aber es ist natürlich oft auch ein Stück weit Bequemlichkeit, aber gerade im Sommer, wo das Wetter besser ist, ist eben die Frage, müssen da die Leute mit dem Auto fahren, aber gut, es ist so, wie es ist und
das ist ja so die Sache, wenn du die Struktur für Fahrräder schaffst, fahren die Autos, fahren die Leute mehr Fahrrad, ne? Also wenn in Kopenhagen guckst, die Leute sind ja nicht sportlicher, sondern die haben einfach eine gute Infrastruktur. Ja. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte in Berlin kein Fahrrad fahren, weil mir das so gefährlich ist.
Genau, das verstehe ich auch. Also das verstehe ich auch. Und ich weiß auch, dass es ein langer Weg ist. Also es gibt ja, wir hatten mal darüber gesprochen, auch diese Bilder aus Amsterdam, aus den 70ern. Also sehr zu empfehlen, sind leicht zu finden, glaube ich, auch bei YouTube. Da wird eben gezeigt, wie es in Amsterdam war. Also mit sehr schmalen Straßen an den Grachten, wo auch kaum Autoverkehr durchkam. Wenn da ein Lieferverkehr oder irgendwas ausgeladen wurde, kam niemand mehr durch. Und dann haben sie es eben komplett verändert. Also es hat eine ganze Zeit gedauert. Aus dem Grund wird es hier auch dauern. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und die Frage ist, was ist uns der öffentliche Raum wert? Und wer darf den nutzen? Und natürlich sind es nicht die Autos, die das dann sozusagen bestimmen dürfen, sondern es sind Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, es sind andere Dinge fahren, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt, die noch entwickelt werden. Ich habe vor kurzem was von diesem aufblasbaren Auto gelesen, was ich dann mitnehme, also mit dem ich mich fortbewegen kann. Also Auto ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein Mobil, was ich nutzen kann und dann praktisch an dem Ort, wo ich angekommen bin, am Ziel wieder praktisch klein falte oder die Luft rauslasse, in einen Koffer oder eine Tasche packe und dann mitnehme. Also sowas beispielsweise. Sowas, wer weiß, was da noch alles kommt.
Also spannend. Ich glaube, da kann richtig viel passieren. Und wieder Sonnenallee, da bin ich entlang gefahren, 3 Spuren in eine Richtung. Die ganz rechts war Parkspur, daneben haben die in zweiter Reihe geparkt, dann blieb eine Spur zum Fahren und in der Mitte war der Mittelstreifen auch zum Parken. Und da dachte ich, hier sind keine Ahnung, wie viele Meter nebeneinander fallen, weil es in die andere Richtung ja auch ging. Nur für Autos. Es gab keinen Zentimeter Fahrradstreifen. Ne? Und ich glaube, da kann man viel machen. Und ich glaube, da lässt sich auch wirklich viel gewinnen. Und alle reden darüber, wir haben keinen Platz, um zu bauen und die Mieten explodieren. Dann denke ich, okay, aber wir haben, wenn so viel öffentlicher Raum für parkende Autos da ist, Da müssen wir nochmal drüber reden.
Dann sage ich das mal, was ich vor kurzem wieder von einem Verkehrswissenschaftler in Frankfurt, den ich live gesehen habe, im Club Voltaire, in Frankfurt, sehr interessant, der sagte, also warum machen wir es nicht so, dass wir praktisch auf die Autobahn, auf die Stadtautobahn Häuser bauen. Fand ich sehr interessant, den Ansatz. Es gibt die Stadtautobahnen, die auch oft voll sind in sämtlichen Städten. Und warum können wir diesen öffentlichen Raum nicht nutzen, der schon da ist, der auch sehr teuer war? Aber warum bauen wir nicht einfach auf die Straßen praktisch Autos und sagen, okay, das war's mit der Stadtautobahn, dann haben wir schon mal eine Fläche und auch eine gewisse Infrastruktur wahrscheinlich und bauen einfach auf diese Fläche Häuser. Ist sehr radikal, aber die Idee kommt nicht von mir, aber ich fand das sehr, sehr interessant, einfach mal so in diese Richtung zu denken.
Ja, also wenn man wirklich über Platzgerechtigkeit spricht, dann kann man Autos nicht außen vor lassen. Hm. Es kann nicht sein, dass jede Wohnung, die gebaut werden muss, anderthalb Parkplätze dafür als Fläche ausgleichen muss oder zur Verfügung stellen muss, wo ich denke, warum? Also mir stellt auch niemand mein Fahrradparkplatz zur Verfügung. Und das ist ja einfach, ich glaube, 12 Quadratmeter wird für jedes parkende Auto berechnet, das ist ein Kinderzimmer.
Ja, stimmt. Ja. Das, was oft fehlt irgendwie. Ja, genau. Naja, ganz am Ende vielleicht nochmal was zu den Würmchen vielleicht, weil wir ja so treue Hörerinnen und Hörer haben, die es auch gerne wissen möchten. Wie geht's den Würmern bei uns im Büro?
Ach, denen geht es sehr gut. Also die vermehren sich wie verrückt. Die haben ein paar Trauermücken da, aber das scheint sie nicht zu behindern. Sich weiter zu vermehren und fröhlich unseren Kaffeesatz und unser Papier in wunderschönen Wurmhumus umzuwandeln. Mhm. Also denen scheint das ganz gut zu gehen.
Super, ja, perfekt. Wollen wir nochmal irgendwie was zusammenfassen? Oder du hattest ein paar Sachen genannt gehabt? Oder ist das gar nicht so viel gewesen dieses Mal?
Es ist gar nicht so viel gewesen. Also jeder, der sich denkt, er möchte nicht viel für Naturkosmetik ausgeben, aber will trotzdem welche haben und hat ein Lust, selber was zu machen, dem empfehle ich die Seite smarticula.net. Das ist wirklich, da findet man alles, da kann man auch Putzmittel selber machen. Also das ist wirklich eine tolle Seite zum selber machen rund um den nachhaltigen Lebensstil. Also sehr empfehlenswert, kostet nichts. Finde ich super. Was haben wir noch besprochen, was man sich angucken kann?
Den Discount haben wir verschwiegen, haben meinen Namen nicht genannt, aber alle können sich's denken. Also es gibt
natürlich, kann man auch googeln. Ja, Ecosian.
Genau. Immer noch weitere Tipps, die wir geben können. Aber ich denke auch, also wenn ihr praktisch noch Tipps kommt direkt auf uns zu. Fragt uns. Schreiben ist so schwierig ohne Website, aber fragt uns, wenn ihr uns kennt. Und dann helfen wir euch gern weiter. Ja, vielen Dank. Und Friederike und uns noch einen schönen Tag, euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Podcast.
Tschüss.
Tschüss.